Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merchten.
Es ist Donnerstagabend und damit willkommen zu einer neuen Ausgabe des Vorgebirgsmagazins. Heute geht es um den Obstanbau in Bornheim, aber mehr dazu nach dieser Musik. Ich freue mich, Sie heute durch das Programm zu begleiten. Mein Name ist Hanne Gregory. Ja, heute Abend gibt es viele Informationen rund um den Obstanbau im Vorgebirge und die Herausforderungen in Zeiten des Klimawandels. Im Studio dazu sind Roland Schmitz-Hübsch, Inhaber des gleichnamigen Obstbaubetriebs in Bornheim-Merten, und seine Frau Editha Faron. Gegründet wurde der Obsthof bereits im Jahr 1896. Themen werden ebenfalls das dortige Obstbaumuseum sein, übrigens das einzige in Deutschland, und auch Infos zum beliebten Apfelfest am 17. und 18. September. Weiter geht's nun mit Otto Ganser und seinen Studiogästen.
Ja, jetzt sind Sie hier im Studio. Und Herr Schmitz-Hübsch, ich freue mich, dass Sie zu uns ins Studio Merten gekommen sind, um über Ihre Arbeit und alles, was damit zusammenhängt, zu erzählen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Und Sie haben Ihre Frau mitgebracht, Editha Faron. Sie leiten den Betrieb gemeinsam. Sie können dann auch einiges zu erzählen. Ja, auch Ihnen herzlich willkommen.
Es freut mich, dass wir hier sind.
Ja, Herr Schmitz-Hübsch, Ihr Betrieb gibt es ja schon seit 1896. Das muss man sich zweimal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Das ist ja eine lange Geschichte. Eine Tradition, dass es alles auch in der Familie geblieben ist. Das ist ja auch schön, dass Sie den Betrieb ja jetzt auch weiterführen und jetzt mit Ihrer Frau.
Genau, ne? Wir haben jetzt den Betrieb jetzt, ich bin jetzt seit 20 Jahren bei uns zu Hause im Betrieb. Ich bin dann jetzt die vierte Generation. Gegründet hat der Betrieb Otto Schmitz-Hübsch 1896. Kommt ursprünglich aus dem Niederrhein, hatte dort einen Viehbetrieb. War der Älteste, sollte dann auch den Betrieb nehmen, übernommen bekommen. Und hatte aber keine Lust an diesen Viehbetrieb und hatte sich also schon immer den Obstbau zugewandt. Hatte dann auch sehr viel in Frankreich gelernt und ließ sich dann von seinem jüngeren Bruder auszahlen, sodass er dann hier in Merten 1896 den Betrieb gründen konnte, bestehend aus dem Wohnhaus, was ja heute noch da ist, sowie das erste Betriebsgebäude, was es ja auch noch gibt. Die ganzen Originalgebäude sind ja noch da. Und dann hat er hier mit den ältesten Obstbaubetrieb für plantagenmäßigen Obstbau angefangen. Bedeutet, er hat also mit schwachwuchsinduzierten Unterlagen, sogenannten Wurzelstöcken, kann man auch sagen, angefangen, ganz kleinwüchsige Bäume plantagenmäßig anzubauen. Das hat er in Frankreich gelernt und hat das dann hier nach Deutschland eingeführt. Damals hieß die Sorte Gelber Metzer Paradies, das war also diese Unterlage. Später wurden diese Sorten dann durchnummeriert und heute ist das die weltweit weit verbreiteste Apfelunterlage im Obstbau. Ungefähr 90% der Apfelbäume weltweit stehen auf dieser Unterlage.
Ja, Ihre Vorfahren, die haben ja auch, Sie haben es ja eben schon angedeutet, viel im Ausland gelernt oder auch von dort mitgebracht.
Richtig.
Und ich hatte auch gelesen, ja, da war auch schon mal jemand dann von Ihnen in Südafrika.
Richtig, ja, also Otto Schmitz-Hübsch war auch in Südafrika, hat auch da überlegt, einen Betrieb zu starten, aber dann war es auch mal Frankreich, aber letztendlich ist er dann in Merten gelandet. Warum Merten? Wir haben hier unheimlich gute Böden. Wir haben also hier Lösslehmböden mit 100er Bodenpunkte. Eine Probestelle ist bei uns direkt am Betrieb. Wir haben also 100 Bodenpunkte und das ist mit einer von zwei Standorten in Deutschland mit den besten Böden in Deutschland. Eins ist dann die Magdeburger Börde. Die haben allerdings das Problem, dass sie kein Grundwasser haben. Hier bei uns, hier in Merten, haben wir den Riesenvorteil, dass wir noch zusätzlich Wasser haben vor Ort.
Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Das Bewässerungsproblem, das können Sie gut lösen?
Genau, wir haben also schon immer Brunnen gehabt. Ne? Und jetzt haben wir zusammen mit dem Bodenwasserverband Vorgebirge hier in der Ortsgruppe Merten in den 80er Jahren Brunnen gebaut. dieses Jahr haben wir dann noch die Kapazität um 50% erweitert durch den Bau eines weiteren Brunnens, sodass wir hier eigentlich sehr gut ausgestattet sind mit Wasser. Wir haben hier sehr reichhaltige Wasservorkommen im Grundwasser, so auf 30 Meter Tiefe.
Ja, und dann habe ich gelesen, dass Sie ja auch das Wasser von Ihren Betriebsgebäuden auffangen,
genau,
um auch das zu nutzen, wenn es gebraucht wird.
Das geht eigentlich einher in einen nachhaltigen Anbau. Bedeutet ja auch sparsam mit dem, was man hat, umzugehen, Faktor Wasser. Das eine ist erstmal Wasser feststellen, wie viel Wasser denn die Pflanze braucht. Dazu haben wir verschiedene Sensorik in den Obstanlagen eingebaut, in verschiedenen Tiefen, um festzustellen, wie die Ist-Situation des Wasserbedarfs der Pflanze ist. Und das Ganze geht dann über Funk zu mir ins Büro. Und dort kann ich dann genau auswerten, welche Anlage hat wie viel Wasser oder den Bedarf an Wasser. Und sonach wird dann auch die gesamte Bewässerung automatisch gesteuert, vollautomatisch. Gehen dann die Ventile auf und zu und können dann Tröpfchen für Tröpfchen, unten sind diese kleinen Schläuche, Tropfschläuche, ganz gezielt ohne Verdunstung oder minimale Verdunstung kann man da ganz wassersparend Wasser geben. Wir wollen auch nicht zu viel Wasser geben. Die Äpfel sollen ja schmecken und es sollen ja keine Wassermelonen werden, sondern es soll ja was geschmacklich Leckeres werden. Letztes Jahr haben wir kaum bewässert. Da hatten wir ausreichend natürliche Wasservorkommen. Ja. Dieses Jahr ist natürlich extrem viel Bewässerung gewesen. Aber das können wir dann auch ganz wassersparend darstellen.
Ja, da sind wir ja schon beim Thema. Zurzeit, jetzt während der Aufzeichnung des Gespräches, erleben wir eine lang anhaltende Dürre. Ja, Sie können sich aber mit dem, was Sie eben erzählt haben, gut über diese Zeit durchbringen.
Ganz genau. Ne? Wir haben also, wie gesagt, schon sehr gute Wasservorkommen hier in Merten. Und das ist alles Grundwasser. Letztendlich ist das ja dann auch wieder ein Kreislauf, der da stattfindet. Wir haben zusätzlich vor 7 Jahren Wasserbecken gebaut, große Wasserbecken. Die dienen der Wasserspeicherung. Dort wird dann Wasser, was im Winter anfällt, gesammelt, sowohl von unserem Betriebsgebäude als auch weiter oberhalb vom Einkaufszentrum. Die ganzen Dachflächen laufen da rein, sodass wir also schon mal 6.000, 7.000 Kubikmeter Regenwasser auffangen können in diesem großen 10.000 Kubikmeter Becken und das dann auch für die Trockenbewässerung nutzen, aber auch für die Nachtfrostbewässerung, weil auch das ist Klimawandel. Wir haben frühere, wärmere Frühlinge und das heißt, dass es also immer wieder dann zu einem Frost kommen kann, zur Blüte. Und den müssen wir halt schützen dadurch, dass wir in der Nacht, wenn also Frost während der Blüte auftritt, die Bäume mit Wasser besprühen. Dazu brauchen wir eine große Menge an Wasser. Das Wasser wird dann zu Eis und gibt dann Erstarrungswärme frei, schützt die Blüten vor dem Erfrieren. Und genau das machen wir dann auf fast allen Flächen. Wir können 22 Hektar gleichzeitig bewässern und deswegen auch die Bevorratung mit Wasser, dass wir dann in der Nacht wirklich, ich sag mal, aus allen Rohren schießen können, weil es dann auch eine sehr große Wassermenge bedarf für diese Frostschutzbewässerung.
Ja, Herr Schmitz-Hübsch, wir haben ja eben auch schon darüber gesprochen, über die Dürre, die wir derzeit erleben. Und die Sonne, die ist zwar gut für Obstanbau und für Ihre Äpfel und alles, was Sie anbauen, aber manchmal ist es des Guten zu viel. Da gibt es ja auch Sonnenbrand und da können Sie aber auch was gegen tun. Wie machen Sie das?
Ja, also Sonnenbrand, das hört man wirklich nicht häufig, dass Äpfel Sonnenbrand bekommen. Es ist auch sehr sortenabhängig. Und zwar verkocht dann die Schale, direkt unterhalb der Schale verkocht ist. Das geht schnell auf 40, 50 Grad, wenn die Sonne drauf knallt und die Fruchtfarbe schon ausgebildet wird, also dunkel wird. Und es ist halt die Wärme absorbiert direkt unter der Schale und es verkocht richtig. Die Früchte können wir dann nur noch für die Verarbeitung nutzen, für Apfelsaft oder Apfelmus. Die sind natürlich nicht mehr für den Frischverzehr geeignet. Und bereits 2003 haben wir angefangen, Hagelnetze zu bauen. Auch hier wieder ein Wetterextrem. Zunahme von Hagelereignissen hat dafür geführt, dass wir angefangen haben, alle Anlagen mit Hagelnetzen auszustatten. Und diese Hagelnetze haben halt diesen wunderschönen Nebeneffekt, dass sie auch leicht schattieren. Und durch diesen leichten Schatteneffekt von 7% bekommen sie seltener Sonnenbrand, weil das Licht etwas streut unter dem Netz. Das wird also gestreut und es ist nicht mehr so direkt da. Ja, jetzt haben wir vor 2 Jahren aber festgestellt, dass auch unter den Hagelnetzen noch Sonnenbrand aufkommt und das wird auch immer mehr. So, da haben wir hier angefangen, die Flächen zu Hause, da mussten neue Hagelnetze installiert werden, weil die alten dann schon ihre Lebensdauer erreicht hatten, haben wir dann mit grauen Hagelnetzen ausgestattet. Hier haben wir eine Schattierung von 12-15%. Das gibt es eigentlich im Obstbau nicht, dass man etwas schattiert, also nicht bei Äpfeln. Man will eigentlich die volle Sonne haben, die volle Ausfärbung, einen guten Blütenknospenproduktion. Das haben wir alles im Obstbau gelernt, dass wir so viel wie möglich Sonne einfangen müssen. Und jetzt denken wir also wirklich schon über das Schattieren nach, eine verrückte Zeit. Ja, und da gibt es halt auch Sorten, die besonders empfindlich sind, gerade was intensive Sonneneinstrahlen angeht. Wo mein Vater den Betrieb geführt hat, hatten wir einen Sortenanteil von 60% Cox Orange. Heute haben wir kein Cox Orange mehr, überhaupt nicht mehr, denn die Sorte Cox ist sehr sonnenempfindlich. Ist ja eine englische Sorte, englisches Wetter liebend, Feuchtigkeit bewölkt. Da fühlt sich der Cox Orange wohl und dafür sind wir hier in Merten einfach schon zu trocken, zu starke Sonnenintensität. Es gibt aber sehr leckere Kreuzungen mit Cox Orange, wie zum Beispiel die Sorte Rubinette, die wir ja im Anbau haben, die sehr wohl mit der Hitze besser zurechtkommen. Und die Sorten haben wir natürlich auch im Anbau.
Ja, das ist ja wahrscheinlich dann auch so eine Zeitspanne, die dann vergeht, bis Sie das dann umgestellt haben, Sorten herausgefunden haben oder eben auch getestet haben, vermute ich, Sie wirklich das aushalten, was Sie aushalten, Sonne durch die Sonne.
Das ist über Generationen, also Baumgenerationen. So ein Baum steht in der Regel 15, 16 Jahre und wird dann ausgetauscht. Und dieses, nenne ich es mal Sortenkarussell, dreht sich halt immer weiter. Kommen neue Sorten auf den Markt und die müssen sich natürlich behaupten. Und da geht es Richtung Resistenzen, Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten, aber auch widerstandsfähig gegen diese Wetterextreme, die wir derzeit auch erleben.
Ja, und diese Wetterextreme, ja, die belasten Sie ja auch ganz schön. Da sind ja dann auch enorme Kosten, könnte ich mir vorstellen, für Hagelnetze oder eben, das zu schützen alles. Oder dann eben, wenn Frosteinbruch ist, das ist ja dann auch wichtig, dass das alles dann, wie Sie eben schon erzählt haben, automatisiert funktioniert, dass Sie nicht immer vor Ort sein müssen, wie es mit Frost aussieht. Ne?
Ja, das haben wir also wirklich die letzten 20 Jahre intensiv investiert in Produktionssicherheit. Und das zahlt sich halt jetzt auch aus, dass wir schon sehr frühzeitig vorweggegangen sind und haben gesagt, wir müssen alle Bäume bewässern können, wir müssen alles schützen mit Hagelnetzen, wir müssen alles schützen mit Frostschutz. Da haben wir sehr früh schon die richtigen Weichen gestellt. Und das ist jetzt unser großes Glück, dass wir davon jetzt auch profitieren dann. Ne?
Es ist ja so, dass Sie nicht nur Äpfel anbauen, sondern auch Birnen, noch andere Obstsorten. Was ist denn am arbeitsintensivsten? Welche Sorten?
Ja, wir haben ja Äpfel, Birnen und Süßkirschen im Anbau. Süßkirschen sind natürlich bei der Ernte natürlich sehr arbeitsintensiv. Der Apfel ist vor allen Dingen arbeitsintensiv im Juni, Juli, wenn die kleinen Früchte ausgepflückt werden, die dann nicht am Baum hängen bleiben sollen. Also das reduzieren wir sehr stark ein, auch wegen Aromen und Geschmack wird dadurch wesentlich besser, wenn ich die Anzahl der Früchte pro Baum deutlich reduziere. Ja, und jetzt natürlich, jetzt hier im September, Hauptsache die Apfelernte. Ne? Da sind wir jetzt mit insgesamt 26 Personen draußen am Ernten jeden Tag von morgens bis abends und es wird geerntet, die warmen Äpfel kommen ins Kühlhaus, es wird dann alles mit Solarenergie runtergekühlt und dann hier auch vor Ort alles gelagert.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass Sie sehr viel Personal dafür brauchen. Mhm. Brauchen Sie denn auch Saisonkräfte, die zusätzlich bestellt werden?
Die Ernte wird ausschließlich mit Saisonarbeitskräften durchgeführt. Das sind meistens Studenten, Hausfrauen, meistens aus Polen und auch Ukrainer. Wir haben dieses Jahr 5 ukrainische Flüchtlinge aufgenommen, die bei uns jetzt auch festangestellt sind, erstmal, bis sich die Situation da ein bisschen klärt. Zum Glück, meine Frau kommt ja aus Polen, hat da die besten Kontakte und ja, inzwischen ist ja auch schon die zweite Generation, die da kommt, ne? Von der Frau, dann die Kinder, die jetzt auch schon kommen.
Genau, da kommen inzwischen die Kinder, da sind ganze Familien, die zu uns kommen, sind dann zufrieden. Und wie gesagt, dass ich die Sprache spreche, dann die ganze Organisation ist ziemlich einfach.
Ja. Also für Sie ist das Hauptgeschäft aber der Apfel. Ist das richtig?
Das ist mit 80-85% ist bei uns der Apfel das die wichtigste Kultur. Die Birne spielt eine untergeordnete Rolle, eher 8-10% und dann nochmal so knappe 10% die Süßkirschen, die ja nur im Juni, Juli reif sind. Der Apfel ist das ganze Jahr über da, ist kein Saisonprodukt mehr. Wir haben wirklich 12 Monate bei uns im Hofladen dann noch die Äpfel.
Der Obstanbau ist ein vielfältiges Gesprächsthema und wir werden dann gleich weiter darüber sprechen. Bei mir im Studio Merten sind Roland Schmetz-Hübsch und seine Frau Editha Faron, die uns schon einiges erzählt haben über den Obstanbau hier im Vorgebirge, speziell von Ihnen, Herr Schmetz-Hübsch. Und Sie sind ja jetzt noch bei der Ernte dabei. Und das ist ja dann eine große Herausforderung. Es wird gleichzeitig verkauft, wenn die neue Ernte da ist, und aber auch gleichzeitig eingelagert.
Richtig, ja.
Und da haben Sie ein bestimmtes Kühlkonzept, wir haben es eben schon kurz angedeutet.
Mhm, genau.
Wie läuft das genau ab? Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, also grundsätzlich ist ja nicht jede Sorte gleichzeitig reif. Die Sorten reifen nacheinander. Und ich kann auch nicht jeden Apfel für die Langzeitlagerung nutzen. So machen wir mehrere Pflückdurchgänge pro Sorte. Das macht die ganze Sache natürlich schon extrem kompliziert. Also ich habe dann, insgesamt haben wir 20 Apfelsorten, die wir ungefähr im Durchschnitt 4-mal durchpflücken. So haben wir schon 80 verschiedene Partien, die wir da ernten. Und nur ein kleiner Bruchteil kann also für die Langzeitlagerung genutzt werden. Das ist bei uns meistens die zweite Pflücke, der zweite Pflückdurchgang. Das sind die Früchte, die sich als am haltbarsten zeigen. Die erste Pflücke machen wir dann eine ganz leichte Durchpflücke, holen nur ein paar Rosinen oder Übergrößen raus. Die gehen dann direkt in den Laden. Die sind meistens weniger lagerfähig. Und so sortieren wir von vornherein schon raus, was kann direkt verkauft werden, was kann eingelagert werden. Ja, eingelagert wird eigentlich alles, also auch was kurzfristig verkauft wird. Das muss erstmal gekühlt werden. Das machen wir vorrangig mit Solarenergie. Wir haben also alle Dächer letzten Sommer mit Solar ausgestattet, sodass wir hier auch sehr nachhaltig lagern können. Die Äpfel kommen in sogenannte Olo-Räume, nennt man das. Das sind relativ kleine Kühlräume. Da passen in etwa 200 von diesen Holzkisten rein. Also die Holzkiste hat ungefähr 300 Kilo. Das sind also zwischen 60 und 70 Tonnen Lager, relativ klein. Denn jede Sorte braucht auch noch unterschiedliche optimale Temperaturwerte. Nicht jede Sorte kann zusammengemischt werden mit anderen Sorten. Also ist Boskop zum Beispiel ein sehr kälteempfindlicher Apfel, während Jonagold auch ruhig 1 Grad vertragen kann und Birnen auch bis minus 1 Grad gelagert werden können. Mhm. So brauche ich jetzt also auch noch unterschiedliche Sorten mit den unterschiedlichen Partien und das macht die ganze Sache schon ein bisschen spannend. Ich versuche also die Räume möglichst mit Sorten zu mischen, die zusammenpassen. Meistens sind das 3-4 verschiedene Sorten, die dann gut zusammenpassen. Und dann wird die Tür verschlossen und dann wird der Sauerstoffwert von ja hier 21% reduziert auf 1,2% und dadurch wird die Atmung der Früchte noch einmal deutlich verlangsamt. Das Wichtigste ist allerdings immer die Kühlung, dass die Früchte möglichst schnell runtergekühlt werden und dann halt diese langsame Atmung durch diesen niedrigen Sauerstoffwert. Da wird also nichts begast oder so, sondern es ist lediglich der Apfel atmet Sauerstoff ein und CO2 aus, wie wir Menschen auch. Und durch den dann selber eingestellten niedrigen Sauerstoffwert, der einfach automatisch dadurch entsteht, dass der Raum komplett luftdicht ist, steigt der CO2-Wert an, den filtern wir mittels Kohlefilter raus, diesen zu hohen CO2, sodass der Sauerstoffwert schön bei 1% liegen bleibt. Und so ist es also möglich, dass wir das ganze Jahr Äpfel anbieten können. Das funktioniert nicht mit allen Sorten. Mit vielen Sorten kann man dann wirklich 8 Monate gut lagern. Es gibt verschiedene Sorten wie Jonagold oder Pinova, die wir dann auch wirklich 12 Monate lagern können. Das ist gar kein Problem.
Ja, ja, dann legen Sie die Äpfel also in den sogenannten Winterschlaf,
ja,
kann man das so sagen.
Genau, das kann man sagen.
Ja, aber die Früchte nehmen keinen Schaden während dieser Lagerung.
Genau.
Sind die dann noch so frisch? Ich meine, ich weiß es, dass sie noch frisch sind.
Ja, also das ist ganz interessant, dass also eine Lagerung von 8 Monaten professionell gelagert bei uns im Ulo weniger ausmacht, als wenn Sie die Äpfel 3 Tage bei sich in der Obstschale im Wohnzimmer liegen. Da bauen die nämlich viel mehr ab als in den 8 Monaten vorher bei mir. Das ist ganz interessant, da gibt es genaue Studien drüber. Deswegen empfehlen wir ja auch immer unseren Kunden, die Äpfel möglichst kalt zu lagern, also in den Kühlschrank zu legen, ins Gemüsefach zu legen, weil die sonst einfach zu schnell abbauen, ne? Und die Vitamine, Mineralstoffe bleiben fast alle erhalten eigentlich, wenn man die vernünftig lagert.
Ja. Wie ist das, wenn man grüne Äpfel pflückt, aus Versehen oder runtergekommen sind?
Ja.
Kann man die dann noch in die Sonne legen, damit sie noch etwas Farbe kriegen? Oder wie,
das könnte man machen, lohnt sich natürlich nicht. Wir pflücken ja mehrmals durch, pflücken immer nur die reifesten raus. Und das ist eigentlich meine größte Herausforderung, 3 Pflückgruppen gleichzeitig zu beaufsichtigen und zu gucken, dass alle 26 Pflücker wirklich genau die richtige Farbe, Reifestadium der Früchte pflückt. Das ist die größte Herausforderung eigentlich an der Ernte, weil dann entsteht ja die Qualität. Die entsteht ja nicht durch Lagern oder späteres Sortieren. Die Qualität entsteht durch gezieltes, richtiges Ernten. Und was ins Lager reinkommt, das kommt immer nur schlechter raus, wie es reingekommen ist. Ja. Ne, also aus dem Lager kann nur das rauskommen, was man vorher ordentlich geerntet hat. Ne?
Ja, dann müssten ja Ihre Leute ja dann auch entsprechend geschult sein oder ein gutes Auge haben, was ist gut, was kann gepflückt werden. Und dann bei der Sortierung, da wird das auch von Hand gemacht, alles noch?
Ja, wir sortieren selber nicht mehr. Also wir ernten direkt in die Großkisten, in diese Holzkisten von ca. 300 Kilo und sortieren während der Ernte bereits, weil wir während der Ernte auch die aussortierten Früchte für die Verarbeitung schon brauchen. Macht ja keinen Sinn, einen Apfel 10 Monate zu lagern und dann daraus Saft zu pressen. Deswegen machen wir das im Herbst schon zur Ernte, das radikal auszusortieren und dann auch direkt zu verarbeiten zu einem haltbaren Apfelsaft oder Apfelmus, Smoothie, Essig, wofür auch immer. Genau.
Was würden Sie Leuten zu Hause empfehlen oder die einen eigenen Apfelbau haben, wie man den behandelt, damit er gute Früchte trägt? Was ist wichtig für einen Apfelbaum?
Für einen Apfelbaum im Hausgarten ist natürlich erstmal der Standort sehr wichtig, dass er ausreichend Licht bekommt und dass man nicht zu viel Früchte dran lässt von Jahr zu Jahr. Sonst wird er automatisch alternieren, das nennt man das. Das ist, nur, das ist eine Art periodisches Fruchten, der hat dann nur alle 2 Jahre Äpfel, sodass man dann schon relativ früh im Juni einzelne Früchte rauspflückt, sodass dann die verbleibenden einfach besser von der Qualität sind. Ja, und dann am besten ernten, das ist immer die Frage, wann erntet man einen Apfel? Das ist ganz einfach, beißen Sie einfach rein, wenn er schmeckt, ist er gut. Und dann möglichst kühl lagern, entweder im Naturkeller oder im Kühlschrank. Da gehört ein Apfel hin und im Winter kann man das auch auf dem Balkon machen.
Ja. Ja, wir haben selbst auch einen Apfelbaum, der hat sich aber selbst gesetzt und den haben wir wachsen lassen und der trägt jetzt schon eimerweise seit vielen Jahren. Ja. Ist nur wurmstichig, aber sind sehr lecker.
Ja.
Ja, da kann man ja nicht so viel gegen machen, das liegt wahrscheinlich an der Sorte. Nicht?
Das ist sortenabhängig, die Wurmstichigkeit. Wir selber arbeiten da auch mit biologischen Pflanzenschutzmitteln, die dann speziell beim Apfelwickler ist ja dann das Problem, diese Wurmstichigkeit, diese Raupen dann abtötet durch ein Virus. Das ist ein biologisches Insektizid, was wir hier einsetzen können, damit die Raupen sich nicht weiterentwickeln im Apfel und dann diesen klassischen Wurm im Apfel geben.
Gut, dann machen wir erstmal einen Punkt und gleich sprechen wir dann weitere Dinge, die für uns interessant sein können. Ja, bei Ihnen, Herr Schmitz-Hübsch und Frau Faron, ist ja der Verkauf ja auch ein wichtiger Faktor Ihrer Arbeit. Und dafür sind Sie, Frau Faron, zuständig?
Ja, dafür bin ich zuständig.
Ja, also. Ja, welche Aufgaben haben Sie denn konkret übernommen? Sie stehen ja nicht am Tresen unbedingt, ne, sondern führen das oder managen das, wie das gehandhabt wird.
Ja, genau. Wir versuchen, alle schöne Äpfel, die mein Mann draußen produziert, zu verkaufen.
Ja.
Und alle Produkte, die daraus gemacht werden. Wir haben ein ganz nettes Team von 15, 16 Leuten. Viele aus Umgebung, aus Märten, aus Walpeberg. Die längste Verkäuferin ist schon bei uns seit 26 Jahren. Und dann, genau, ich leite das ganze Team. Und wir versuchen, die Kunden so möglich wie gut beraten mit allen Fragen, die kommen bezüglich Apfelallergie, bezüglich unserer Anbau und Diabetes und alles, was so um Fragen um Apfel kommt. Ja.
Sind Sie denn die Beraterin in allen Fragen rund um den Apfel oder die Birne?
Wir versuchen, unsere Team so zu schulen, dass jeder von uns, unsere Verkäuferinnen, die Kunden gut beraten kann. Das Fachwissen muss weitergegeben werden.
Ja, Herr Schmitz-Hübsch, das ist ja auch ein wichtiges Thema. Sie haben ja eine lange Tradition, haben wir ja schon drüber gesprochen. Im letzten Jahr haben Sie 125 Jahre Betriebsbestehen begangen, aber ja, ohne feiern zu können, wahrscheinlich ja, leider, wegen ja, Corona ist das ausgefallen. Aber dieses Jahr machen Sie ein Apfelfest, jetzt an diesem Wochenende.
Richtig, genau. Am 17. und 18., also Samstag und Sonntag, machen wir von 10 bis 17 Uhr unser Apfelfest. Das machen wir auch nicht jedes Jahr, das soll was Besonderes sein. Und da schreiben wir uns auf die Fahne, dass der Kunde, der dann zu uns kommt, einfach mal auch hinter die Kulissen gucken kann und wirklich alles, aber auch wirklich alles erfahren kann über den Apfelanbau. Sowohl geschichtlich, wir haben ja das große Obstbaumuseum, was dann geöffnet hat, als auch in die Plantagen, also auch mit den Kindern mit dem Trecker durch die Anlagen fahren, die Apfelbäume sich angucken, wo die Äpfel dranhängen. Und ich mache dann während dieser Fahrt auch so eine kleine Gesprächsrunde, wo ich den Kunden dann aufkläre, welche Sorten hier stehen, warum stehen die hier, was sind die Besonderheiten im Anbau. Ich gehe auf die Tröpfchenbewässerung ein, Frostschutzbewässerung. Aber dann ist natürlich auch fürs Leibliche wohl gesorgt. Wir haben dann unsere allzeit beliebten Apfelbackringe, das ist nach Omas Rezept, machen wir die dann. Oder einen frisch gepressten Apfelsaft. Also wirklich alles, aber nur rund um den Apfel. Da legen wir sehr viel Wert drauf. Es soll also keine Kirmesveranstaltung sein, sondern es ist mit sehr viel Liebe und sehr viel Dekoration, die meine Frau da einbringt, soll es wirklich rund um den Apfel gehen. Bei diesem großen Fest.
Ja, das ist ja auch eine Attraktion. Ich habe das schon vor ein paar Jahren mal erlebt. Das war weit und breit alles zugeparkt. Ja, also es ist beliebt bei den Leuten. Ja. Man kennt sie ja auch weit über das Vorgebirge hinaus. Genau. Das sieht man auch in den Kennzeichen, die bei Ihnen als Kunden zu sehen sind. Und das hat ja sich wahrscheinlich über die Jahre, Jahrzehnte oder überhaupt seit Urzeiten dann so ergeben, ne, dass man sie kennt.
Genau, also meine Eltern haben mit der Abhofvermarktung angefangen. Das war in den 60er Jahren, wo einfach durch die goldene Lithiusschwemme aus Frankreich einfach keine Preise mehr für die Äpfel auf dem Großmarkt zu erzielen waren. Und dann haben die mit Wochenmärkten und Abhofvermarktung angefangen. Und das haben wir als heute so ausgebaut, dass die gesamte Produktion eigentlich zu 95% Abhof vermarktet werden kann. Und die gesamte Produktion ist auch so auf diesen Laden eingestellt. Also sowohl vom Sortenspektrum her, als auch den doch etwas größeren Aufwand, den wir machen bei der Ernte und beim Ausdünnen, ist alles gezielt auf den Endverbraucher im Hofladen. Da legen wir sehr großen Wert drauf.
Wenn ich so auf die Uhr schaue, dann wird allmählich Zeit, dass ich mich verabschiede. Aber vorher noch die Frage, was wünschen Sie sich als Obstbauer für das, was Sie produzieren auf den Feldern?
Für uns ist immer ganz, ganz wichtig, dass der Endverbraucher auch unsere Produkte nachfragt. Es bringt nichts, wenn wir tolle Produkte hier in Deutschland herstellen. Und damit meine ich jetzt den deutschen Obstbau allgemein, nicht nur jetzt hier in Merten, sondern dass der Endverbraucher auch einfach mal darauf achtet, wo eigentlich das herkommt, was er da isst. Es kann ja nicht sein, dass wir alles importieren, während wir hier in Deutschland beste Böden, beste klimatische Bedingungen haben. Nirgendwo kann so nachhaltig produziert werden wie direkt vor ihrer Haustüre. Und das können wir eigentlich nur gewährleisten, wenn der Verbraucher auch diese Produkte nachfragt, gezielt nachfragt. Und auch ruhig auch mal im Supermarkt wirklich den Geschäftsführer mal anspricht und sagt, hör mal, warum liegen denn jetzt hier Äpfel aus Südafrika oder warum liegen da jetzt Äpfel oder Heidelbeeren aus Chile? Muss das denn sein? Wir haben das alles hier vor Ort. Das ist nicht nötig und es ist vor allen Dingen auch nicht nachhaltig. Es kann nicht nachhaltig sein, mit dem Schiff Äpfel um die halbe Weltkugel zu schippern. Ne? Nur weil man es nicht sieht, im Containerschiff, ist es dennoch nicht nachhaltig. Wir machen wirklich wahnsinnig viel hier vor Ort, um nachhaltig zu produzieren. Und uns hat der größte Wunsch, dass der Kunde dann das sagt, komm, das wertschätze ich halt auch, indem ich dann meinen Einkauf hier vor Ort tätige. Das ist halt das Wichtige für uns.
Ja, das war
überlebenswichtig.
Das ist ein sehr gutes Schlusswort, was ich nur unterstützen kann. Frau Faron, möchten Sie das noch ergänzen zum Schluss?
Nein, ich denke, da gebe ich, stimme ich meinem Mann zu. Es ist wirklich sehr wichtig, dass die Kunden schauen und sie sehen, wo was produziert ist und das kaufen.
Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit.
Dankeschön.
Mit Äpfeln und Birnen und Süßkirchen und alles das, was damit zusammenhängt, dass Sie auch die Freude an dieser Arbeit nicht verlieren, aber dass Sie immer so schöne Produkte, die Sie auch hier mitgebracht haben, erleben werden. Und wir beißen gleich aber in den Apfel rein und lassen uns den schmecken. Ja, Herr Schmitz-Hübsch, Sie haben ja gerade einen Apfel schon in der Hand. Ja, Sie lassen sich den auch jetzt gut schmecken und das wird man vielleicht doch hören können. Oh, das war ein schönes Geräusch und so muss ich einen Apfel anhören.
Genau.
Und nach der Musik hat dann noch meine Kollegin Hanne Gregorin noch die Veranstaltungstipps und ich sage damit Tschüss, wenn Sie mögen, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Otto Ganser.